Das gesagt, ist das Wetter in der Discobucht besser und die erste Voraussetzung, um Nordlichter zu sehen, ist halt ein wolkenfreier Himmel. Und ich weiß, das ist übertrieben, aber gefühlt war das wirklich so, war der Himmel wolkenfrei. Dann habe ich jeden Abend, jede Nacht Nordlicht gesehen, von Mitte September bis Ende März.
Hallo zu Nämlich mit, der Urlaubspodcast der DERTO Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist heute ganz besonders Tourismusexpertin Saini Sabaneh.
Hi. Hi. Ja, ob ich jetzt heute so besonders wichtig bin, weiß ich nicht oder überhaupt immer, weil man merkt, mich als Experten kann man heute nicht hernehmen. Da haben wir zum Glück jemanden anderes da und Achtung, Karlau-Alarm, ich habe mir da was zurechtgelegt.
Oha.
Ich bin nämlich bei Grönland. Total grün hinter den Ohren. Oder Grönland ist wie ein weißes Blatt für mich. Ich glaube, das passt alles, ne?
Ja, ja.
Weiß wird kommen, ganz viel. Und ja, außer einem wunderschönen Überflug über dieses Land, wo ich wirklich schon einiges gesehen habe, eben weiß, Gletscher, die Sonne schien, es war ein Traum, wirklich toll. Ich habe tausende Fotos gemacht und danach ist mir in den USA das Handy geklaut worden. So viel dazu. Deswegen freue ich mich jetzt, zu erfahren, was ich machen muss, wenn ich aus der Vogelperspektive rausgehe und endlich nach Grönland komme.
Ja, dann sorgen wir jetzt für Bilder in deinem Kopf, in meinem Kopf, in dem Kopf von uns allen. Ganz besonders meine ich auch damit, weil ich glaube, diese beiden Folgen für diese Woche, die werden ganz besonders. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist, Ulf Klüppel von Greenland Travel. Hallo Ulf.
Hallo und guten Morgen ihr beiden.
Hallo, du bist uns aus Dänemark zugeschaltet, weil du dort lebst.
Das ist richtig, ich wohne in Süddänemark auf der Insel Alsen, Sonderburg und arbeite für Greenland Travel, die sitzt in Kopenhagen, aber ich habe Homeoffice, hatte ich schon vor Corona.
Ja, das muss man dabei sagen. Genau. Also das,
fortschrittlich.
Das ist gut. Genau. So ist das. So ist das.
Und wir werden auch noch hören in der Zukunft, also in unseren beiden Folgen, dass man von Kopenhagen zum Beispiel auch direkt Touren mit der Tour machen kann. Also es ist gar nicht so unklug. Aber ich bin gespannt, was der Ulf uns noch sagt, wie wir denn nach Grönland kommen.
Genau, das werden wir alles klären. Ulf, wie bist du zu Greenland Travel gekommen? Warum machst du das, was du machst?
Also ich arbeite für Greenland Travel, weil ich von Greenland Travel angesprochen wurde. Und zwar, als ich noch in Ilulissat lebte, war ich Manager von einer Firma, die hieß World of Greenland. Da war Greenland Travel Miteigentümer. Ich wurde Vater und da sagte meine Frau zu mir, du hast noch 5 Jahre, um in Grönland zu sein, dann geht's zurück. Ich bin jemand, der eigentlich seinen Willen immer durchsetzen kann. Nur meine Frau ist Lehrerin und wenn sie sagt, die Schule in Ilulissat ist nicht gut genug, dann fehlen mir die Argumente. Das gab ich an den Aufsichtsrat weiter, dass ich max 5 Jahre noch da bin und dann kamen die halt nacheinander an und sagten, hier Ulf, ich habe Job für dich. Die eine Firma sagte, du kannst noch ein halbes Jahr nach Vietnam gehen und dann finden wir was für dich in Dänemark. Und Greenland Travel sagte, wir haben einen Plan, einen deutschen Markt, da wärst du der Richtige. Und so bin ich bei Greenland Travel gelandet.
Ja, und was ist mit der Schule passiert? Habt ihr eine neue Schule aufgebaut einfach, oder?
Nee. Also er ist ja jetzt in der Schule hier in Dänemark.
Ja, sehr gut.
Und wie viele Jahre warst du dann zu dem Zeitpunkt schon in Grönland? Also sie hat dir ja noch 5 Jahre gegeben. Wie viele waren es schon?
Also es wurden insgesamt um die 20 Jahre. Also ganz ursprünglich. Also ich hatte Grönland das erste Mal auf dem Schirm, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich war Pfadfinder und wir sahen so einen Schwarz-Weiß-Schmalfilm. Ich weiß nicht, ob Dominik so alt ist, dass er weiß, was ein Schmalfilm ist. Mhm. Und das war über die Sirius-Patrouille, gerade sehr aktuell im Nordosten Grönlands. Und da dachte ich, wenn ich alt bin, wenn ich groß bin, werde ich Soldat und dann werde ich in die Sirius-Patrouille eintreten. Ich wurde klüger, ich wurde älter, ich bin deutscher Staatsbürger, ich kann kein dänischer Soldat werden und außerdem wurde ich überzeugter Zivi. Als ich dann Geschichte studiert habe in Aarhus, da war das damals völlig normal, dass man nach 2 Jahren Austausch machte und ein Freund und ich, wir kriegten halt die Schnapsidee, wir gehen nach Grönland. Und dann sind wir nach Grönland gereist, ein halbes Jahr.
Und das war nicht normal, oder? Wenn ich da rein darf.
Nein, das war überhaupt nicht normal. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade einen Gästeprofessor aus Grönland in Aarhus. Und wir redet mit ihm und er war völlig außer Haus, denn Austauschstudenten hat er noch nie gehabt. Er hatte Leute gehabt, die haben ihre Diplomarbeit geschrieben in Nuuk, aber Austauschstudenten gab es noch nicht. Und dann sind wir halt nach Nuuk und haben dort ein halbes Jahr ein Pedant zu Geschichte studiert, weil richtig Geschichte hatten sie nicht. Das war so ein kleiner Mischmasch aus Archäologie, Geschichte und Anthropologie. Und wir waren in unserem Kurs 8 Mann, wovon halt 2 Austauschstudenten waren. Und dann hatten wir ein halbes Jahr in Nuuk. Und Nuuk ist eine tolle Stadt. Jetzt, wo der Hauptflughafen da ist in Nuuk, kommt man auch günstig nach Nuuk. Ein tolles Fjordsystem, hervorragendes Nordlicht, Wale, tolle Berge nebenan. Nur mein Klischeebild von Grönland, das ich damals hatte, von wegen große Eisberge, extreme Kälte, in der Stadt in Nuuk, da liefen Dackel und Pudel rum. Das war alles falsch. Und nach einem halben Jahr war halt die Entscheidung getroffen, Studium erstmal abbrechen. Das kann man ohne Probleme in Dänemark, das heißt dann Urlaub nehmen oder Urlaub. Und dann haben wir, Urlaub, einfach Urlaub vom Studium, ja. Und dann haben wir zugesehen und nach Arbeit gesucht an der West- oder an der Ostküste. Und dann sind wir in Ilulissat gelandet. Tja, und dann war es schwer, nach Hause zu kommen.
Ah. Weil das hat dein Bild von Grönland bestätigt. Das war das, was du gesucht hast. Weiß wahrscheinlich. Viel mehr winterlich, als du es vorher gehabt hast. In so einer schönen, süßen Stadt, wie du uns vorher gesagt hast.
Die Hauptstadt Grönlands. Nuuk. N-U-U-K. Genau.
Ja, Nuuk ist die Hauptstadt Grönlands. In Nuuk liegt der Hauptflughafen. Jetzt Ende des Jahres macht auch ein weiterer großer Flughafen in die Ilulissat auf. Aber richtig, ja. Also ich wollte mehr Kälte, ich wollte mehr Winter, ich wollte Hundeschlitten. Das war mein Grönlandbild. Und das habe ich dann in Ilulissat bekommen. Also wir sind auch scharf danach gegangen. Wir haben nur Arbeit gesucht nördlich des Polarkreises, um sicher zu sein, dass wir keine Pudel und Dackel sehen, sondern nur den grönländischen Schlittenhund.
Ja, und das ist dann auch das typische Bild, du hast es, Saini und ich haben es, was die Reisenden dann auch erleben möchten. Ne? Also diese pure Kraft der Natur Grönlands, oder? Das ist genau dann auch das Erlebnis.
Das ist das Erlebnis. Also man muss ja fairerweise sagen, Grönland ist so riesig groß, dass jeder Teil teilweise das Gleiche bieten kann, aber auch extreme Unterschiede sind. Und ja, das Bild von dieser weißen Magie, von dem Majestätischen, das findest du halt, finde ich, nördlich des Polarkreises.
Ja. Also ich muss zugeben, ich finde die Kombi toll. Und das ist ja auch das Schöne, dass man das machen kann, weil man muss ja auch erstmal dort ankommen. Also jetzt, wo ich gelernt habe, dass ich dort, ja gut, jetzt mal egal, ob Pudel oder Dackel, meine Güte, die gibt's ja überall, außer vielleicht nördlich des Polarkreises.
Mittlerweile.
Ja. Aber wenn ich weiß, ich habe Fjorde und eben diese wunderschönen Fischerhäuser auf den Granitfelsen und doch so eine, typisch nördlich skandinavisch angehauchte Atmosphäre, die Polarlichter würde ich jetzt auch mitnehmen, würde ich mich auch nicht beschweren, und kann das eben kombinieren mit diesem wildromantischen in Eis und Kälte und vor allem viel Weiß, was ich ja damals gesehen habe, also weiß, blendend weiß, das ist schon, finde ich, das macht Grönland dann auch aus, dass du sagst, es gibt halt mehrere Facetten. Ja, bin ich gespannt, was du uns noch sagst, wo man dann was findet.
Ja, das Weiße, was du gesehen hast, das war ja das Inlandeis.
Ja.
Du hast vom Flugzeug her hast du nicht die Eisberge gesehen, vielleicht ein bisschen Gletscher. Also Grönland ist nun mal die größte Insel der Welt, ja, über 2,17 Millionen Quadratkilometer. Das ist eine Menge. Aber
die größte Insel der Welt.
Ja, Grönland ist die größte Insel der Welt durch diese Größe. Aber man muss halt bedenken, dass 80% von Grönland mit Eis bedeckt ist. Und das ist dann wieder die größte zusammenhängende Eisfläche oder die nach der Antarktis. Also Grönland ist riesig groß, aber nur ungefähr 350.000 Quadratkilometer ist bewohnbar. Und das hört sich ja nach viel an, aber das ist im Endeffekt, ist das nicht viel mehr bewohnbares Land als die Größe von Norwegen. Mhm. Und da wohnen halt nur diese 56.000 Menschen. Und von den 56.000 Menschen wohnen schon wieder 20.000 in der Hauptstadt.
Also 56.000 in Nuuk und wie viel wären dann noch in Ilulissat? Und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das fällt mir nicht so leicht.
Nee, 56 insgesamt und 20 in Nuuk, oder?
Ach so, sorry.
Richtig. Also 56.000 Menschen wohnen etwa insgesamt in Grönland. Davon wohnen 20.000 etwa in Nuuk. Und dann sind da halt die nächsten Städte, also insgesamt werden 16 Orte als Stadt benannt, aber der Stadt kann auch 1.000 Einwohner haben.
Okay.
Ilulissat, das ist die drittgrößte Stadt Grönlands, also da, wo ich gewohnt habe. Mittlerweile sind das ungefähr 4.500, 4.600 Einwohner.
Das ist so ein Dorf bei uns in Tirol. Also.
Das ist ein Dorf und davon sprechen wir. Und das macht auch einen großen Teil, hat das auch dann was mit Kultur zu tun, also wie die Menschen sind. Je kleiner der Ort, da können wir noch hinkommen. Ach, aber deine Frage,
ja,
wir deine können Frage ja, ist jetzt, ja?
Ja, ich wollte eigentlich sagen, wir können ja auch gerade im Winter bleiben in Teil 1 und dann auch schauen, weil man kann ja auch im Sommer hinreisen. So gibt es ja bei der Tour auch entsprechende Reiserouten, die man auch online einsehen kann, werden wir verlinken, können wir gleich auch ein paar vorstellen. Aber genau so kann man ja auch dann Winter, Sommer, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Also unterschiedliche Reisezeiten.
Ja.
Ja, super cool, dass man es auch im Winter machen kann. Hätte ich mir jetzt schwer zugänglich vorgestellt und finde das cool, dass ihr da zusammen Routen aufgelegt habt. Weil du hast es gerade kurz angesprochen, das, was ich gesehen habe, war das Inlandseis. Ich habe keine Eisberge gesehen. Gletscher, ja, weil das kann man ja erkennen, so ein bisschen, wenn man ja einigermaßen, also ganz rudimentär weiß, aber ich bin kein Experte. Aber Eisberge ist ja auch ein Grund, warum viele hinfahren. Und ich habe mir eine Frage zurechtgelegt schon vorher und auch eben die Frage, ist das Winter dann oder Sommer oder zu jeder Zeit? Und zwar ist das diese berühmte Disco-Bucht, von der wir auch schon mal vor einigen Folgen gehört haben. Ist das etwas, was ganzjährig bereisbar ist?
Ganz Grönland ist ganzjährig bereisbar. Aber du hast völlig recht, Disco-Bucht, das ist das, was die Leute kennen. Wenn irgendwelche Reportagen über Grönland sind, Klimawandel und so weiter, dann ist man immer in der Disco-Bucht, weil halt dort oben der Sermek-Kuichlek liegt, also der Ilulissat-Gletscher, und das ist einer der meistproduktivsten Gletscher der Welt, deshalb sind da viele und da sind große Eisberge. Und der Weg nach Grönland geht Sommer wie Winter über Kopenhagen. Früher ging es nach Gangerstuusog, Søndre Strømfjord. Jetzt geht es in die Hauptstadt Nuuk und von da aus wird man dann weiterverteilt mit kleineren Flugzeugen, teilweise auch Hubschraubern. Und dann landest du in Nuuk und dann fliegst du weiter nach Ilulissat in der Disco-Bucht und kommst du im Winter, dann kann es sein, dass man mit einem Boot Orte besuchen kann, aber willst du wirklich geplant rüber auf die Disco-Insel oder die Disco-Insel Ragadaswak, willst du die besuchen im Winter oder willst du nach Rasingengewit, das ist eine Stadt, die liegt etwas im Süden, dann musst du mit dem Hubschrauber weiterfliegen. Aber dann besuchst du Ilulissat und die Disco-Bucht im Winter, hast du deine Eisberge natürlich und dann hast du alle die Winteraktivitäten, die machbar sind. Mittlerweile ist es so, dass du fast das ganze Jahr mit dem Boot rauskommen kannst. Als ich das erste Mal nach Ilulissat kam, da war die Bucht teilweise noch zugefroren. Und in der Broschüre vom Ausflugsanbieter stand, die Hundeschlittenfahrten beginnen an der Kirchenbucht. Also da war alles dicht, aber ich habe es selber nur kurz erlebt, dass es wirklich völlig dicht war vor der Stadt. Danach kam das Meereseis nicht mehr in diesem Umfang. Also Leute erzählen. Also
Stichwort Klimawandel.
Ja, richtig, Wärmer. Stichwort Klimawandel. Also ich kannte Leute, die haben erzählt, ja, vor 5, 6 Jahren, die hatten dann ein Haus in der kleinen Siedlung, Okradnut, etwas nördlich. Ja, dann im Februar, dann bin ich mit dem Auto aufs Meereseis gefahren und dann die 30 Kilometer auf Meereseis zur Siedlung ging schneller als mit dem Hundeschlitten oder Schneescooter. Und das erleben wir nicht mehr. Aber was ich erlebt habe in meiner Zeit war, die nächste Stadt im Norden, Umanak, das war völlig normal, dass man da im Winter mit den Autos zwischen den Siedlungen fährt. Tut man jetzt auch nicht mehr, weil das Meereseis nicht mehr stark oder sicher genug wird. Aber zurück zur Disco-Bucht. Man kann dann also fast jetzt mittlerweile das ganze Jahr durch mit dem Hundeschlitten raus, man kann mit dem Schneescooter raus, obwohl schneelig kann man kurze, gute Wanderung machen. Du kannst Hundeschlitten fahren von einer Stunde bis mehreren Tagen, wenn das so sein soll. Der Hubschrauber ist meistens fort, dass man zum Gletscher reinfliegen kann, möchte man das. Man kann in Iglus übernachten, in der Iglo-Lodge. Also massig Antarktis und natürlich das Nordlicht.
Ja.
Ich muss fair sagen, das Nordlicht ist in Nuuk zum Beispiel besser als in der Disco-Bucht. Das gesagt, ist das Wetter in der Disco-Bucht besser. Und die erste Voraussetzung, um Nordlichter zu sehen, ist halt ein wolkenfreier Himmel. Und ich weiß, das ist übertrieben, aber gefühlt war das wirklich so, war der Himmel wolkenfrei. Dann habe ich jeden Abend, jede Nacht Nordlicht gesehen, von Mitte September bis Ende März.
Ach, Wahnsinn. Ja, das sagt ja auch der Tour oder das sagt ihr in eurer Tour Faszinierende Welt der Eisberge. Da sind ja ganz viele Sachen bei dieser Aktivreise drin, die du auch gerade genannt hast. Also Hundeschlittenfahrten, Fjordausflüge, eben, dass man auch in Nuuk einen Stadtrundgang macht. Alles, ja, also letztendlich auch Ilulissat, meine Güte, schwierig für mich, ist dabei. Aber die Polarlichtwanderung, die man dort macht, die macht man vor allem so bis Ende März. Danach wird es wahrscheinlich einfach weniger, oder?
Danach wird's zu hell. Also wir sind ja jetzt, wenn wir in Nuuk könnte man sie noch ein bisschen länger machen, weil Nuuk halt weiter im Süden liegt. Aber in der Disco-Bucht ist es so, dass Ende März, da werden danach die Nächte zu hell. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten man hier in Europa zulicht. Ich glaube, es sind so 2-3 Minuten, wird der Tag länger. Dort oben, da schmeißt du 15 Minuten drauf. Das heißt, ab Ende Mai, in Ilulissat jetzt um den 24. Mai, hast du bereits die Mitternachtssonne. Da geht die Sonne nicht mehr unter.
Boah. Ja, klar, muss man auch dran denken. Ja. Und dann ist man dort eine Woche unterwegs, eben bei dieser faszinierenden Welt der Eisberge und ist dann zum Beispiel auch auf einem Boot zwischen den Eisbergen.
Ja.
Dominik, ich weiß nicht, ob du das auch gerade fragen wolltest, aber wie klein fühlt man sich
und
dann
wie
da?
Nah kommt man diesen Riesen?
Also wenn man die Bilder sieht, dann sieht das immer sehr, sehr nah aus.
Ja.
Aber die Leute, die Bootsausflüge anbieten, die sind vernünftig. Die meisten Locals sind auch vernünftig. Also jetzt, wenn wir in der Disco-Bucht bleiben, da musst du bedenken, wenn du einen Eisberg siehst, dass ungefähr 80% unter Meeresoberfläche ist. Und ich habe ja alle diese Fehler gemacht. Ich bin mit meiner Jolle so relativ nah an einen nicht zu großen Eisberg, weil die können ja kalben, das hatte ich gelernt. Und dann gucke ich so ein bisschen unter das Wasser und sehe auf einmal, okay, ich fahre jetzt gerade über einen Eisberg. Also man hält Abstand, denn das Eis kann ein ganzes Stück weiter nach unten gehen. Aber es sieht ab und zu aus, als ob man wahnsinnig nah dran ist. Ist man aber nicht. Also man hält Abstand von ein paar hundert Meter. Klassisches Foto, das ihr bei uns auf der Homepage auch findet, ist so ein kleineres Stahlschiff am Mikrigletsch. Das sieht aus, als ob der Meter davon weg ist. Das liegt dann tatsächlich über 1 Kilometer von der Abbruchkante weg, als das Foto gemacht wird. Also man hält Abstand.
Ja, ist ja also wirklich aus Sicherheitsgründen. Aber man fühlt sich trotzdem klein, oder? Man ist klein,
Mensch. Man fühlt sich wahnsinnig klein und das dann wieder von diesen Fotos, wo das denn aussieht, wenn man nur ein Foto von einem Schiff macht, dass das Schiff wahnsinnig nah an so einem Eisberg ist, aber es schummelt. Besonders in der Disco-Bucht. Denn okay, die Eisberge werden auch dort kleiner, aber ein Eisberg, der um die 100 Meter hoch ist, ist doch immer keine Ausnahme.
Wahnsinn. So, und jetzt muss ich die Frage stellen, die mich wirklich schon lange interessiert. Warum heißt die Bucht Disco-Bucht? Ist da immer Party? oder ist das eine Schreibweise? Ist das die Scheibe? Oder wie kam das?
Ja, also...
Ist das wegen dem Disco-Licht?
Es gibt mehrere Erklärungen. Man hat Kartenmaterial gefunden von holländischen Walfängern. Und die haben die Disco-Bucht nach einem englischen Walfänger, guck mal, jetzt wird es kompliziert, Ducks benannt. Und deshalb hieß es Ducks Bay. Und deshalb vermutet man, dass dieser Name Grundstein gegeben hat, um die Disco-Insel, die auf grönländisch Ragedarsuaq heißt, Disco-Insel zu nennen. Und man hat dann den Namen einfach von Ducks zu Disco gemacht, weil, wie du gerade gesagt hast, sie sieht aus, also die Disco-Insel sieht aus wie ein Diskos. Heute würde man sie vielleicht Frisbee-Insel nennen. Aber deshalb heißt die Disco-Bucht Disco-Bucht. Also sie ist benannt nach der zweitgrößten Insel in Grönland. größte Insel, das ist die Hauptinsel natürlich. Die heißt auf Dänisch Disco-Öen oder Disco-Insel. Und auf Grönländisch heißt sie Ragadarsuak, bedeutet so viel wie große Insel.
Wahnsinn, also ich merke schon, wir können da noch einiges lernen. Also also Dominik, du weißt ja, ich habe noch eine Frage, die mir auch ganz wichtig ist. Darf ich die jetzt noch am Ende der ersten Folge stellen?
Die machen wir noch, ja.
Also wenn du jetzt hier mit diesem geballten Wissen, weil 20 Jahre Grönland und überhaupt deine Erfahrung dort brillierst und uns beeindruckst, dann bitte beantworte mir diese Urban Myth vielleicht, die ich im Kopf habe. Also irgendwie so eine Geschichte, die man sich erzählt, dass wer auch immer, Wikinger oder noch früher aus strategischen Gründen gesagt haben, so, wir machen das einfach umgekehrt. Wir sagen Grönland, also ich weiß nicht, ob es wirklich Grün dann ist in der einheimischen Sprache. Also Grönland sagen wir, Grönland ist aber ja eigentlich die Weiße, die Eisinsel, und Island ist Island, obwohl Island eigentlich an vielen Stellen ein bisschen zumindest grüner oder so eine Karklandschaftmischung hat. Stimmt das, dass man das wirklich bewusst vertauscht hat oder so? Wollte man die Menschen irritieren?
Ich glaube also nicht, dass man die Menschen irritieren wollte. Also Grönland, jetzt wenn wir sagen Europa, Grönland, also Grönland wurde ja entdeckt von Erich dem Roten, ein Wikinger aus Island, der wurde wegen Totschlages landesverwiesen. Der hatte dann Gerüchte gehört von anderen, dass da weiter gegen Nordosten, da ist irgendwas, wir haben schon mal dort Land gesehen. Und er zieht dann los die nächsten 3 Jahre, er kommt nach Grönland. Jetzt dürft ihr mich nicht tothauen mit der Jahreszahl, aber ich meine 982 kommt er an in Grönland, erforscht Grönland 3 Jahre, geht zurück zu Island und erzählt den Leuten dort von dieser wahnsinnig grünen Insel, die er gefunden hat. Man kann ja nachschauen in den Archiven, man weiß, damals war die Welt in einer wärmeren Periode. Südgrönland ist grün. Es gibt sogar kleine Bäume in Südgrönland. Dort gibt es Bauern, Schafzucht. Grönländisches Lammfleisch gilt als eines der besten Lammfleische der Welt. Es gibt Wiesen, also es ist grün. Aber ich nehme mal an, dass Erich der Rote das genauso viel als, ja, Verkaufsgag benutzt hat, um andere mitzukriegen nach Grönland. Und im Ende waren das dann ja 25 Schiffe, meine ich, die 985 Richtung Grönland gefahren sind.
Und dann gemerkt haben, dass der Name auch eigentlich umgekehrt sein könnte. Hätte sein können. Ja,
absolut, der Name. Also,
vielleicht habe ich es so gehört. Okay.
Ja, ist richtig. Also Grönland hat ja halt mehr Eis als Island. Aber Eis ist ja auch auf Island.
Erich der Rote in weißem Grönland. So, wir machen am Donnerstag da weiter, ähnlich weiter. Wir schauen weiter auch Kultur, Geschichte an, was im Sommer so los ist. Vielleicht fragen wir dich auch nochmal, Ulf, was so deine Lieblingsaktivitäten sind, wenn du in Grönland bist. Total toll, dass du da bist. Wir freuen uns auf Teil 2 am Donnerstag. Vielen Dank schon mal bis hierhin, Ulf. Ja? Tschüss.
Gerne. Tschüss.